SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmer.
Viel wissen wir noch nicht, außer dass sie kommt, die Gasumlage. Ab Herbst sollen Gasversorger ihre gestiegenen Kosten an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben dürfen, plant die Bundesregierung. Und gleichzeitig sollen diese steigenden Kosten dann auf alle Gaskundinnen und Kunden umgelegt werden. Ab Oktober, vielleicht aber auch schon ab September, sagt Bundeskanzler Scholz. Auch die Höhe dieser Umlage ist noch nicht klar. Von bis zu 300 Euro Mehrkosten für eine vierköpfige Familie im Jahr. Ja, spricht Scholz. Das wird am Ende auch sicher davon abhängen, wie viel Gas Russland liefert und wie viel wir teuer zukaufen müssen. Ist das eine richtige Idee, Gasversorger zu retten per Umlage für die Verbraucher? Ja, findet mein Kollege Marcel Heberlein aus unserem Hauptstadtstudio.
Diese Gasumlage ist bitter, aber sie ist auch sinnvoll, finde ich. Bitter natürlich, weil sie richtig teuer wird. Und diese Umlage ist ja nur der eine Preishammer. Der andere schlägt noch härter zu, die laufenden Preiserhöhungen, die nach und nach jetzt alle treffen werden. Beides zusammen könnte das Heizen mit Gas für einen Vier-Personen-Haushalt pro Jahr bis zu 3.000 Euro teurer machen. Das können viele nicht alleine stemmen. Denen muss die Regierung helfen. Trotzdem ist eine Umlage richtig. Es ist richtig, dass der Staat Gashändlern wie Uniper hilft, die jetzt massive Probleme bekommen. Wenn sie pleite gehen, würde das alles nur noch schlimmer machen. Plus, und das ist entscheidend, durch die Umlage merken Verbraucherinnen und Verbraucher, wie stark die Preise für Gas steigen. Das ist unangenehm, aber höhere Preise helfen auch. Sie sind ein ziemlich unschlagbarer Weg, um Haushalte und Unternehmen dazu zu animieren, Gas zu sparen. Und nur wenn wir das schaffen, kommen wir als Gesellschaft halbwegs glimpflich durch den Winter. Die Regierung hätte es anders machen können. Statt einer Umlage hätten Unternehmen auch freie Hand bekommen können. Nur dann wäre es zum Glücksspiel geworden, wer wie viel Aufschlag zahlen muss. Wer einen Versorger hat, der sein Gas vor allem aus Norwegen kauft, hätte weniger zuzahlen müssen. Wer 100% russisches Gas gebucht hat, wäre noch schlechter dran gewesen als jetzt mit der Umlage. Dabei können Verbraucherinnen und Verbraucher nicht durchschauen, wo das eigene Gas herkommt. Deshalb ist die Umlage die bessere Idee. Sie verteilt die Kosten gleichmäßiger auf alle. Und sie setzt ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und den werden wir dringend brauchen, wenn der Winter kommt.
Die Gasumlage ist der richtige Weg, findet Berlin-Korrespondent Marcel Heberlein. Und das Thema Energiepreise führt unmittelbar zum nächsten, zur Inflation. Die schwächt sich ab in Deutschland. Diese Schlagzeile ist mir heute oft begegnet und ich finde, sie führt ein bisschen in die Irre. Denn die Preise steigen weiterhin extrem, nur halt ein bisschen weniger extrem als vorher. Im Mai lag die Inflationsrate bei 7,9%, im Juni bei 7,6% und jetzt im Juli bei 7,5%, hat das Statistische Bundesamt heute vorläufig bekannt gegeben. In den USA versucht die Notenbank Fed mit deutlichen Zinsanhebungen die hohe Inflation dort zu bekämpfen. Wird die Europäische Zentralbank genauso handeln oder haben wir tatsächlich in Deutschland und Europa den Höhepunkt der Inflation schon hinter uns? Eine Analyse aus dem ARD-Börsenstudio.
Während das Münchner IFO-Institut davon ausgeht, dass die Inflation ihren Höhepunkt vorerst erreicht hat, sieht das Ökonom Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW, anders. Zumal der sogenannte Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket zum 1. September auslaufen.
Hinzu kommt, dass viele Lieferverträge der Stadtwerke für Strom und Gas im Herbst erneuert werden und dann zu sehr viel höheren Preisen, teilweise Verdopplung, Verdreifachung beim Gas, aufgerufen werden. Und das wird die Inflationsrate auch nochmal nach oben treiben. Also ich rechne für Herbst mit einer neuen Inflationsspitze.
Das ruft nach Ansicht des Experten die Europäische Zentralbank auf den Plan, mit weiteren Zinsschritten der Inflation entgegenzuwirken. Zumal die US-Notenbank Fed gestern mit einem erneuten Zinsanstieg um 0,75 Prozentpunkte vorangeprescht ist. Doch ist die wirtschaftliche Lage in den USA eine andere als im Euroraum, betont Finanzmarktexperte Eckhard Schulte vom privaten Vermögensverwalter MainSky.
Wir haben in Europa viel weniger Inflationsdruck, der über die inländische Nachfrage kommt. Wir haben eben nicht so einen starken Arbeitsmarkt und wir haben mehr Inflationsdruck in Europa, der durch die hohen Energiepreise kommt. Und da kommt die EZB nicht dran. Die EZB kann die Zinsen erhöhen, wie sie will. Das verändert nichts daran, wie viel Gas durch Nord Stream 1 läuft.
Energiepreise beeinflussen kann die Europäische Zentralbank zwar nicht. Dennoch hätten weitere Zinserhöhungen durch die EZB Auswirkungen auf die Preisentwicklung, sagt ZEW-Ökonom Heinemann.
Wir haben ja über Monate jetzt einen sehr schwachen Euro erlebt, weil eben die Zinsen in der Eurozone so niedrig sind, die USA schon stark erhöht haben. Und wenn die EZB endlich was mutiger werden würde, würde es auch den Eurokurs anheben. Und das würde über Nacht die Importpreise senken, ne, und dann sofort die Inflation abdämpfen.
Insofern sind trotz der nun leicht gefallenen Inflationsrate im Juli alle Augen auf die EZB gerichtet, die erst nach der Sommerpause entscheiden wird, ob die Zinsen im Euroraum weiter steigen. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Für die Deutsche Bahn kommt ziemlich viel zusammen im Moment. Das marode Schienennetz wird mit Großbaustellen saniert. Das 9-Euro-Ticket sorgt für immensen Betrieb. Die Bahngewerkschaften sagen, die Beschäftigten seien an der Belastungsgrenze. Und beides in Kombination sorgt dafür, dass die Pünktlichkeit der Züge in den Keller gerutscht ist. Viele Kritiker des 9-Euro-Tickets hatten übrigens genau diese Effekte vorausgesagt. Es war also vorab schon klar, dass die heutige Halbjahresbilanz der Deutschen Bahn mit vielen Problemen aufwartet. Allerdings finanziell sieht es sehr gut aus.
Der Deutschen Bahn ist die Trendwende nach den Pandemiejahren gelungen. Verzeichnete sie im ersten Halbjahr des Vorjahres wegen Pandemieauflagen noch ein Minus in Höhe von 1,4 Milliarden Euro, sei die Nachfrage nun mit Wucht zurückgekehrt, bilanziert Bahnfinanzchef Levin Holle.
Der DB-Konzern verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 876 Millionen Euro. Das ist rund 1,9 Milliarden Euro besser als im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzerlöse des DB-Konzerns sind im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres erneut deutlich angestiegen, um mehr als 28% auf rund 28 Milliarden Euro.
Die Zahlen im Inlandskerngeschäft sind zwar etwas weniger schlecht als im Vorjahreszeitraum, notieren jedoch weiterhin tief im Verlustbereich. Was die Bahnbilanz über die Gewinnschwelle hebt, ist das starke Auslandsgeschäft mit weltweiten Logistikketten. Dort sind die Preise kräftig gestiegen. Die Logistiktochter DB Schenker fuhr in den ersten 6 Monaten im internationalen Geschäft 1,2 Milliarden Euro Betriebsgewinn für die Bahn ein. Im Inland treffe der Wachstumsboom etwa durch das 9-Euro-Ticket auf ein überlastetes Netz, räumt Bahnchef Richard Lutz wachsende Pünktlichkeitsprobleme ein.
Zur Wahrheit gehört aber auch, obwohl wir auf Rekordniveau gebaut und investiert haben, kann unsere Infrastruktur aktuell nicht mit dem Verkehrswachstum Schritt halten. Die steigende Nachfrage und immer mehr Züge, derzeit 51.000 pro Tag und damit mehr als je zuvor, treffen auf eine ohnehin schon knappe und durch Bautätigkeit noch zusätzlich eingeschränkte Infrastruktur, die in Teilen überaltert und störanfällig ist.
Das Problem lässt sich jedoch nur mit jahrelangen Bauarbeiten beheben. Die ziehen weitere Einschränkungen nach sich. Deshalb stimmt Bahnchef Richard Lutz Fahrgäste nicht auf schnelle Verbesserungen ein.
Der Zustand des deutschen Schienennetzes ist aufgrund der vielen Engpässe und hohen Störanfälligkeit weder für die aktuellen Belastungen noch für das künftige Wachstum entsprechend ausgelegt.
Ab 2024 soll das Schienennetz mit Milliardeninvestitionen über Jahre hinweg grundsaniert werden. Das bedeutet weitere Bauarbeiten, um die Bahn fit zu machen für die Verkehrswende 2030. Johannes Frevel, Berlin.
Und neben der Bahn haben auch viele andere Unternehmen heute Bilanzen vorgelegt. Auch Deutschlands größter Autobauer Volkswagen, natürlich ein Thema an der Börse.
Trotz Chipkrise und neuer Corona-Einschränkungen in China hat der Autobauer Volkswagen im ersten Halbjahr einen Gewinnsprung geschafft. Der zum September ausscheidende Vorstandschef Herbert Diess verabschiedet sich also mit insgesamt starken Zahlen. So lag das Ergebnis nach Steuern mit 10,6 Milliarden Euro gut ein Viertel über dem Vorjahresniveau. Vor allem profitable Oberklassewagen wie von Audi oder Porsche haben geholfen. Für die zweite Jahreshälfte geht der Volkswagen-Finanzchef von einer Entspannung aus. In Asien habe schon eine spürbare Erholung eingesetzt. Aktien von Volkswagen verteuern sich um fast 3% und legen damit stärker zu als die von BMW oder Mercedes-Benz. Deutliche Verluste verzeichnen im DAX die Papiere des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care mit einem Abschlag von 14%. FMC sieht wegen Personalmangel und steigenden Kosten in den USA schwarz und verschreckt damit die Anleger. Jan Plate, ARD Börsenstudio.
Und der DAX hat zum Handelsschluss noch ordentlich zugelegt, plus 0,9%, 13.280 Punkte.